Mir wurde heute Hoffnung gemacht, oder besser gesagt, keine Hoffnung, es werden nicht so viele kommen. Aber es sieht ganz anders aus. Ja. Wurde gesagt, die meisten sind unterwegs. Ich freue mich über euch, wirklich ganz herzlich, dass ihr da seid. Wenn erfolgreiche Manager heute die Personalpolitik Jesu beurteilen sollten, also eine Note ausstellen würden, dann bin ich überzeugt, dass diese Note mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut ausfallen würde. Die meisten Kandidaten, die Jesus ausgesucht hat, sind ohne Qualifikation. Sie flüchten und verraten sogar, wenn es darauf ankommt. Und das ist jetzt keine Lachnummer, das ist Realität. Und selbst wenn die ganze Arbeit getan ist, wenn es alles erledigt ist, zweifeln sie richtig. Ich möchte euch einen Text lesen. Steht vor den, ich würde sagen, das sind die letzten Worte Jesu. Aber wir lesen das am Ende des Matthäus-Evangeliums, da steht: Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und das ist ein einfacher Text. Menschen sehen den Herrn Jesus in den Himmel fahren. Und bei einigen, sagt die Bibel, ist Zweifel in dem Herzen. Und genau in die Hände dieser Menschen legt Jesus die Ergebnisse seines Dienstes nieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Menschen, die zweifeln, obwohl sie so einiges erlebt haben, wir würden jetzt sagen, das ist unbeschreiblich. Das kann man sich nicht vorstellen. Jesus legt die Ergebnisse seines Dienstes in Menschen oder vertraut Menschen an, die eigentlich angesichts der ganzen Herrlichkeit komplett verzweifelt sind. Wir würden heute sagen, das ist unverantwortlich, das kann man nicht machen. Aber genau das zeichnet unseren Herrn aus, dass er seine Ziele vollkommen erreicht mit unvollkommenen Menschen. Er hat also keine Angst gehabt, diesen Menschen einen Satz zu sagen oder mehrere Sätze, richtigen Auftrag zu geben. Und ich habe das haben wir mit Victor nicht abgesprochen. Aber da sind die letzten vier Worte, die Herr Jesus so sagt, sehr deutlich. Die letzten Worte Jesu, ein vierfaches Alle. Da sagt er diesen Menschen. Das ist ganz schön mutig von unserem Herrn. Ja, die letzten Worte Jesu Christi, ein vierfaches Alle. Ich möchte den Text gemeinsam mit uns lesen. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Der steht am Ende des Matthäus-Evangeliums, 28 ab Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist also ein vierfaches Alle. Lassen Sie uns mal mit dem ersten Alle beginnen. Herr Jesus sagt: Ich habe alle Gewalt. Alle Gewalt. Und damit geht's los. Menschen, die so verzweifelt sind, die noch mit ihren eigenen Herzen kämpfen, hören plötzlich eine Botschaft, die heißt: Ich habe alle Gewalt. Das ist eine Autorität Jesu. Alle Gewalt, also alle sind eingeschlossen. Und nichts ist ausgeschlossen, im Himmel und auf Erden. Jesus sagte: Ich habe das Sagen darüber. Und diese Gewaltankündigung ist in der Tat ein Ausdruck der Liebe. Jetzt sagen Sie: Wie geht denn das? Wie kann eine Gewaltankündigung ein Ausdruck der Liebe sein? Aber Jesus sagt das im Johannes-Evangelium ganz deutlich, in Johannes 3, 35: Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und somit sagt Jesus: Dass ich die Gewalt habe, das ist ein Ausdruck der Liebe meines Vaters. Er hat mich lieb und hat mir alles gegeben. Alle Gewalt ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe Jünger, denkt daran, dass ich das nicht anvertraue, diese Botschaft, diesen Auftrag, dieses vierfache Alle, das ist ein Ausdruck der Liebe. Also Gewalt ist nicht einfach eine Gewalt, die losgelöst von der Liebe, sondern vielmehr ist gebunden an die Liebe. Aber dann ist diese Gewalt auch ein Ausdruck der Anerkennung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir verstehen, das Wort Gewalt ist immer dann wie so ein stürmischer Wind, also rohe Kräfte, ungebunden, unkontrolliert, die fegen über etwas hindurch und dann entsteht ein Chaos, ein Durcheinander, ein Zerbrechen, ein Kaputtgehen. Das ist das, was wir unter Gewalt verstehen. Aber wenn Jesus sagt, ich habe alle Gewalt, dann ist es erst einmal ein Ausdruck der Liebe, aber das andererseits ist es auch ein Ausdruck der Anerkennung. Wir lesen zum Beispiel in Philipperbrief Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Darum hat ihn, also Herrn Jesus, auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in diesem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und somit merken wir, wenn Gott sagt, wenn Herr Jesus sagt, ich habe alle Gewalt, dann guckt er einmal auf den Anfang und sagt, das ist der Ausdruck der Liebe. Aber andererseits ist das auch ein Ausdruck der Anerkennung, denn es werden sich alle Zungen vor ihm beugen. Gott hat ihn über alle gesetzt. Es gibt keinen on top, es gibt keinen oben drüber. Und das ist auch gut, wenn wir das verstehen, dass Herr Jesus alle Gewalt hat. Mir gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, glaube ich persönlich, wird am besten erklärt oder deutlich aus dem Prophet Daniel. Ist meines Erachtens die deutlichste Erklärung, was das bedeutet, alle Gewalt zu haben. Dort wird unser Herr Jesus als Menschensohn vorgestellt und dieser Menschensohn, der Titel Menschensohn hat Herr Jesus selber sehr oft gebraucht in den Evangelien. Und dann lesen wir im Kapitel 7, Daniel Kapitel 7, Vers 14, Der gab Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das war für Daniel so erschreckend, dass er krank wurde. Er hat verstanden, dass derjenige, der damals in Babel lebte, dass alles vergänglich ist, dass Könige kommen und gehen, aber der Menschensohn, der Herr Jesus, dass dieser ein Sohn ist, der Gottes ist, der von uralt her ist. Wir lesen das ein Vers davor, das habe ich fälschlicherweise nicht mitgelesen, im Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Und der gab ihm Macht, Ehre und Reich. Da merken wir, dass sein Reich nie aufhört. Seine Macht hat kein Ende. Und Herr Jesus möchte das diesen Jüngern, diesen verzweifelten Herzen kommunizieren und sagen, bevor ich sage, was ihr zu tun habt, müsst ihr euch erst einmal fixieren, ich habe alle Gewalt. Und das ist entscheidend, Geschwister, auch für unser Leben und für unser Dienst. Ich habe alle Gewalt. Wie hat Daniel diese Botschaft verstanden? Israel ist zerstört, Könige kommen und gehen. Inmitten dieser Situation die Botschaft: Viele Menschen aus vielen Sprachen werden den Menschensohn dienen. Jetzt lassen Sie uns das mal mit den Ohren von Daniel hören. Seine Macht ist ewig, sein Reich hat kein Ende. Es ist eine himmlische Perspektive, die Gott uns hier gibt. Ja, das ist nicht, uns wird da immer versucht, eine andere Realität aufzuzeigen. Ja, ich habe vor kurzem mit einem Menschen gesprochen, und er sagte mir, Sicherheitskräfte eines Landes haben versucht, das Kulturerbe aus einer Stadt in die andere zu übertragen. Und dann, damit es ihnen gelingt, haben sie einfach eine neue Kunst erschaffen, indem man Farben durcheinander wirft und das für Kunst ausgibt. Ist eine neue Realität. Und diese Bilder, wo Farben einfach so auf dem Blatt Papier in unterschiedlichen Dichte und Menge auftauchen, die werden heute für Millionen gehandelt. Also nicht mal gemalt, nichts, wo man erkennen kann. Es ist eine neue Realität, wird entworfen. Aber Jesus sagt, bevor er in diese Realität geht, auf Erden, möchte ich euch meine Realität geben. Und diese Realität heißt: Ich habe alle Gewalt. Bevor Jesus uns einen Auftrag gibt, zeigt Jesus uns seine himmlische Realität. Und das gibt uns auch Kraft und Mut, in dieser Realität, in der Sie und ich eingebunden sind, überhaupt zu leben. Stell dir mal vor, das wäre nicht so. Da hätten wir ja gar keine Hoffnung. Wo wären wir heute, Geschwister, wenn wir nicht wüssten, das hat ein Ende hier? Wo wären wir heute? Das ist ja hoffnungslos. Aber Jesus sagt, ich habe alle Gewalt. Egal vor welcher Gewalt du stehst, ich stehe drüber. Und das ist gut, wenn wir das mit unseren Herzen verstehen und tragen und wenn wir wissen, dass unser Herr drüber ist. Er hat die Situation im Griff. Ich glaube, das haben auch damals die Daniel verstanden, als er in der Löwengrube saß. Ich glaube, das haben auch damals die drei Freunde von Daniel verstanden, als sie im Feuerofen waren. Es gibt einen, der hat alle Gewalt. Und deswegen ist unser Leben bekommt auch Ruhe, wenn wir diesen Herrn verstehen und verstehen, er hat wirklich alle Gewalt. Diese Gewalt ist ein Zeichen der Liebe und ein Zeichen der Anerkennung. Das ist das, was ihm zusteht. Alle Völker, alle Sprachen. Und das sagt uns der Vers 19 im Kapitel 28, sagt uns, lass uns das nochmal lesen, Matthäus 28, Vers 19, da sagt uns Herr Jesus, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Alle Völker will Jesus. Alle. Der Auftrag Jesu ist genauso wie sein Opfer. Es ist allumfassend. Sein Opfer am Kreuz schließt jeden Menschen ein. Es gilt für jeden Menschen und reicht für jeden Menschen. Da ist keiner ausgeschlossen. Ja, er starb nicht für die Auserwählten, er starb für alle. Da ist keiner ausgeschlossen. Es reicht für jeden. Und daher ist auch sein Auftrag genauso. Geht zu allen Menschen, zu allen Völkern. Zuallererst bricht der Auftrag Jesu alle Grenzen hier. Wieso weiß ich das? Das sagt uns die Bibel in Kolosser 3, Vers 11. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Als Jesus da sagt, geht in die Völker, da sagt er, ich hebe alle nationale, alle religiösen, soziale Unterschiede auf. Deswegen sagt Jesus, ich will alle Völker. Da ist nicht ein Volk oder der andere Volk. Es wäre gut, wenn wir das heute verstehen würden als Menschen des 21. Jahrhunderts, dass alle Völker gleich sind. Das täte uns ganz gut. Ich will alle Völker. Jesus will alle Völker zu Jüngern machen. Das Evangelium soll überall wirken, soll überall umgesetzt werden, soll überall gelebt werden. Wer ist denn eigentlich ein Jünger? Haben Sie da schon mal die Frage gestellt, wer ist ein Jünger? Wie würden Sie das mit einem Wort beschreiben? Wenn Sie das Wort Jünger mal beschreiben würden, mit einem Wort, was wäre ein guter Synonym dafür? Oh, danke, ich habe es genauso auch hier. Ja, ich finde es klasse. Also, danke, das ist in der Tat so. Jünger sind Nachfolger. Also Johannes der Täufer hatte Nachfolger. Jesus hatte Jünger, also Menschen, die ihm nachfolgten und aus seinem Leben lernten. Jünger ist also ein Kind Gottes, der in seinem praktischen Leben Herrn Jesus nachfolgt. Also ein Jünger ist ein Kind Gottes, der in seinem praktischen Leben Herrn Jesus nachfolgt. In Apostelgeschichte kann man sehr gut sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kinder Gottes und Jüngern. Und das sollte man auch nicht verwechseln, durcheinander werfen. Jünger machen Menschen zum Nachfolger Jesu Christi. Das ist sehr interessant. Ein Kind Gottes, zum Beispiel, wir hatten jetzt vor circa 4 Monaten sind wir Opa-Oma geworden und dann bekamen wir ein kleines Enkelkind und das Kind ist vollständig, aber noch nicht komplett ist noch nicht ausgewachsen. Da ist alles da, alles. Ja? Ist fähig zum Leben, aber er kann noch nicht mit seinem Gehirn umgehen, er kann noch nicht mit seinen Händen kommunizieren. Man merkt noch, dass die Bewegung der Hände noch nicht koordiniert sind, das merkt man alles. Und das wird mit der Zeit immer besser. Das Kind kann mit seinem Kopf besser umgehen, er kennt die Hände und die Füße und so weiter und so fort. Und genau geht es auch darum, wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann ist das mein Kind Gottes, das ist so ein Säugling. Der hat alles, der ist vollständig. Das wird mit den Jahren auch nicht mehr. Im Sinne von, da wächst eine Hand dran oder kommt eine Nase hinzu. Es ist alles da. Aber was dieses Kind lernen muss, ist einfach nur, mit diesen Gliedern, die Gott ihm gegeben hat, umzugehen. Und das macht's aus. Deswegen gibt es Kinder Gottes, die schon etliche Jahre Kinder Gottes sind, aber nichts lernen. Ja? Paulus sagt, ihr hättet schon viel weiter sein müssen, aber wir müssen schon wieder von Grund auf mit euch beginnen. Die hätten schon längst den Kinderwagen verlassen müssen, aber die kleben noch im Schnuller und Kinderwagen. Obwohl sie schon etliche Jahre alt sind. Also das Ziel ist, dass Menschen Christus nachfolgen. Das ist das Ziel. Es ist nicht unser Anliegen, Geschwister, dass Menschen irgendeiner Gesetzgebung folgen. Das will Christus auch. Und wenn er sagt, geht Jünger machen, heißt nicht, dass er hat ein Gesetz, hängt das irgendwo hier auf und sagt, folgt ihm nach. Das ist eine persönliche Beziehung. Es ist auch nicht, dass andere Menschen sich fürchten sollen. Ja, dass man sie mit Angst regelt oder steuert. Das ist auch nicht das Ziel, dass er Jesus verfolgt. Das ist auch nicht das Ziel unserer Gemeinde. Dass Menschen irgendwo gefangen genommen werden oder in einen Verein gezwungen werden. Ist auch nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel von Jesus oder von unserer, dass es einen Anstrich bekommt. So eine Frömmigkeitsfarbe drauf. Ja? Sieht fromm aus. Trägt ein Tuch, hat Lackschuhen oder sonst was, wie man das Bild dann vorstellt. Und ist ein perfekter, frommer Mensch. Das ist gar nicht das Ziel, das Jesus verfolgt. Ich glaube, vielmehr ist das Ziel Gottes, auch das Ziel der Gemeinde, besteht darin, dass Menschen Gott folgen. Dass sie nach ihm fragen im Alltag. Dass Jesus Christus lieben. Wirklich lieben. Also nicht nur sagen, ich liebe dich so formell, ja, sondern wirklich lieben, von ihren Taten, Einstellungen her lieben. Dass sie suchen, Christus zu gefallen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sitzen sind oder in der Ferne, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist Anliegen des Paulus, Gott zu gefallen. Und das bedeutet auch, Jünger zu sein. Nachfolgen hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ja, ich folge, wenn ich vertraue. Ich beginne mit der Taufe. Das ist das Beste und das erste Vertrauen überhaupt. Die Bibel sagt, taufet sie. Taufet sie. Und wir werden heute nicht alles zu der Taufe sagen können. Das ist überhaupt nicht möglich, weil die Bibel kennt mehrere Taufarten. Also es gibt eine Taufe auf Mose, es gibt eine Taufe des Heiligen Geistes. Das will ich alles gar nicht heute besprechen. Das ist schier unmöglich. Ist auch gar nicht das Ziel. Mein Anliegen heute ist einfach dieses, was der Text unter der Taufe meint, ganz kurz zusammenzufassen und gleich weiterzumachen. Ich glaube, dass der beste Text, der uns die Taufe veranschaulicht, meine persönliche Überzeugung, ist Römer Kapitel 6, 1 bis 4. Das möchte ich auch lesen. Und ich möchte auch kurz sagen, was das ist. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit der Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich fasse das kurz zusammen. Das hier geht es nicht um die Wassertaufe. Aber das zeigt sehr deutlich, was eine Taufe bedeutet. Taufe ist also ein Tod für das alte Leben. Ja, Tod. Ich bin tot für das alte Leben. Das ist Taufe. Das symbolisieren wir durch die Wassertaufe. Ich bin tot für meine Vergangenheit. Und dann ist die Taufe auch Identifizierung mit Christus. Ich stehe zu diesem Erlöser. Ich stehe zu meinem Erlöser. Es gibt ja nur einen. Ich stehe zu ihm. Ich identifiziere mich mit ihm. Und dann ist die Taufe ein Beginn des neuen Lebenwandels. Ja, Paulus sagt, wie können wir, nachdem wir gestorben sind, wie können wir dort verharren? Wir müssen also eine neue Lebenswandlung, neuen Lebenswandel aneignen. Also im neuen Leben wandeln. Also die Taufe ist für uns ein Denkanstoß zu sagen, ich bin tot für damals, ich bin mit meinem Herrn und bin jetzt für ihn da. Das ist das, was wir mit der Taufe im Wasser symbolisieren. Das ist innerlich geschehen, aber ich zeige. Und Jesus sagt, geht hin und taufet sie. Taufet sie, sagt Herr Jesus, auf den Namen Gottes, auf den Namen des. Das ist interessant. Normalerweise müsste man jetzt, wenn man es grammatikalisch richtig machen wollen würde, müsste man sagen, auf die Namen. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt das nicht auf die Namen, sondern die Bibel sagt auf den Namen, der das nur ein Gott ist. Es ist ein Gott, Gott der Vater, es ist Gott der Sohn und es ist ein Gott der Heilige Geist. Es ist nur ein Gott. Deswegen sagt auch der Jesus selber hier in diesem Text, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist so entscheidend, Geschwister. Wir werden auf den Namen eines dreieinigen Gottes getauft. Und Menschen, die das nicht glauben, wollen oder können, dürfen auch gar nicht getauft werden. Wir werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Und Menschen, die die Einigkeit Gottes wirklich nicht glauben, wollen oder können, dürfen auch nicht getauft werden. Und in diesem dreieinigen Gott bilden die unterschiedlichen Menschen eine Einheit. Genauso wie Gott eine Einheit bildet. Taufe ist also der Beginn der Jüngerschaft. Vermutlich ist das für Sie heute etwas Erschreckendes, wenn Sie das hören, dass das erste Gehorsam Taufe ist. Das war bei Paulus Leben genauso. Er ist auf dem Wege nach Damaskus dem Herrn begegnet. Dann hat er ein paar Tage gebetet und dann fragt man, was macht er? Er betet. Und dann ließ er sich taufen und dann begann sein Dienst. Taufe ist also der erste Gehorsam. Und wenn Menschen da sind, die sagen, naja, ich bin noch nicht ganz fertig, ich brauche noch eine Weile, dann ist es ein Punkt, dass das noch nicht ganz verständlich geworden ist. Ich kann also nicht gehorsam sein meinem Herrn, bevor ich mich nicht taufen gelassen habe. Das ist ein folgerichtiger Schritt eines Gläubigen. Das ist genauso gut, wenn Menschen sagen, ich möchte gerne dich heiraten, also ich möchte gerne mit dir Leben verbringen, aber heiraten will ich dich gar nicht. Da passt doch was nicht, oder? Und genauso hier, Menschen sagen, ich möchte gerne Christus gehorsam sein, aber das mit der Taufe, das ist nicht so wichtig. Da passt was nicht. Herr Jesus sagt, geht hin und bevor das Auftakt mit dem Schulen beginnt, sagt Herr Jesus, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann erst kommt der Auftrag, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Lehret sie halten. Das ist jetzt der Punkt, wo wir es, um Bilde des Kindes zu bleiben, lernen, das Kind zu halten, zum Beispiel beim Essen. Das machen wir heute nicht mehr, aber in der damaligen Zeit den Rücken gerade zu halten. Oder Messer und Gabel richtig zu halten. Das machen wir mit unseren Kindern auf. Das ist genau das. Das ist der Moment, wo wir anfangen, dem Befehl Jesus nachzufolgen, indem wir Menschen beibringen, wie lebt man nun mit Christus? Das Programm Jesu heißt also alles halten. Und dieses alles hat Apostel Petrus sehr gut beschrieben. Er sagt uns in seinem Wort, im 2. Petrusbrief sagt er Folgendes, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also wir sind schon mit allem beschenkt. Es ist alles da. Es kann zur Entfaltung kommen. Alles zu halten bedeutet also, an der göttlichen Natur Anteil bekommen. Wenn man also sagt, alles halten, das ist so ein Armee-Stil. Befehl erledigt. Ja? Befehl schlafen gehen, ich gehe schlafen, erledigt. Befehl aufstehen, ich stehe auf. Befehl aufräumen, ich räume auf. Das ist Armee. Das ist nicht Beziehung mit Christus. Alles zu halten bedeutet also, laut diesem Text, an der göttlichen Natur Anteil bekommen. Ich halte seine Gebote, sein Wort, damit ich an seiner Natur Anteil, ist genau wie ein Kind Anteil bekommt an die Natur der Eltern. Wenn es den Eltern egal ist, wo das Kind ist, was das Kind macht, dann wird das Kind auch genauso sein. Dann wird das Kind essen, was es will, das Kind wird sich treiben, wo es will, das Kind wird reden, was es will, weil das den Eltern egal ist. Und wenn es den Eltern aber nicht egal ist, dann lehren sie das Kind, damit das Kind an ihrer Natur Anteil bekommt. Wie sie miteinander umgehen. Schimpft Papa, Mama, streiten sie, schreien sie, dass es an Natur bekommen an den Eltern. Anteil bekommen an den Eltern der Natur. Und genauso auch hier ist das so entscheidend, dass wir an seiner göttlichen Natur Anteil bekommen. Begierde der Welt entrinnen, Das ist Halten. Er sagt, einerseits einen Naturanteil bekommen an Christus, aber andererseits der Begierde der Welt entrinnen. Es geht also für Jesus um eine Qualifikation, aber auch um eine Multiplikation. Das heißt, wir müssen besser werden und dieses Besserwerden muss verteilt werden. Das ist der Auftrag, der Jesus hier uns gegeben hat. Lassen Sie uns mal den Petrus hier weiterlesen, denn Petrus bleibt nicht an diesem Text stehen, sondern er geht weiter und dort in 2. Petrus, Kapitel 1, 3 bis 11, entfaltet er diesen Gedanken. Durch sie sind uns teuren allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und der Tugend Erkenntnis und Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und der Frömmigkeit brüderliche Liebe und der brüderliche Liebe eine Liebe zu allen Menschen. Natürlich kann man jetzt hier noch mal 3 Stunden predigen, das will ich gar nicht. Aber was der Text uns ganz deutlich lehrt, es gibt eine Entwicklung. Wenn wir auch nicht alles verstanden haben, es gibt eine Entwicklung. Denn wenn dieses alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wer dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Somit merken wir, Geschwister, es geht also, die Jüngerschaft zieht auf die Verwandlung in das Bild Gottes. Und wenn dann Menschen da sind, die sagen, ja, ich bin jetzt gerettet, das reicht. Die haben nichts verstanden. Gott möchte nicht so ein Rohling haben, sondern Gott rettet uns, damit er sich in unserem Wesen manifestieren kann. Das ist das Ziel. Er möchte uns verwandeln. Wenn wir über Jüngerschaft reden, denken wir oft über Bibelschulen, Bibelunterricht, Lehre oder Predigt nach. Das ist eine sehr einseitige Sicht der Dinge, Geschwister. Jüngerschaft ist viel umfassender, glaube ich. So präsentiert uns das die Schrift. Jüngerschaft ist eine persönliche Verantwortung. Zuallererst. Das ist persönliche Verantwortung. Ich muss also diese Verantwortung von meinem Herrn wahrnehmen. Ich muss verstehen, dass ich vor ihm verantwortlich bin, mich zu entwickeln. Das ist mein Auftrag. Ich kann nicht einfach so bleiben, wie ich bin. Das gilt auch übrigens für andere Beziehungsarten. Wenn 2 junge Leute sich heiraten, dann sage ich meistens den jungen Leuten, das geht nicht, dass ihr so bleibt, wie ihr seid. Die Beziehung ist auf Veränderung ausgelegt, auf Anpassung, auf Anerkennung. Das, wenn jeder bleibt, so wie er ist, das kracht jeden Tag. Das funktioniert nicht. Jüngerschaft ist also eine persönliche Verantwortung. Jüngerschaft beginnt mit einer persönlichen Willenserklärung. Es ist also, ich will besser werden, ich will anders werden. Das ist wie mit einer Ausbildung oder Studium. Ich muss wollen, mich ausbilden zu lassen. Die Frage ist heute Morgen, wollen wir das? Ist da innen drin wirklich ein Herzenswunsch, besser, also nicht nur akademischen Grad, ja, dass ich da sagen kann, von meinem Namen steht ein Professor, Doktor oder so etwas, sondern wirklich vom Herzen, von meinem inwendigen Menschen will ich besser werden. Ich will besser werden, will ich das? Es ist wie mit der Berufsausbildung, ich reflektiere erst meine Fähigkeiten, meine Talente und suche dann nach einem passenden Berufszweig. Also mich könnten sie unmöglich in Krankenhaus stecken, das geht keine 5 Minuten gut. Ja, das wird nicht funktionieren. Ich lag da mal ganz kurz für so eine Untersuchung und neben mir lag ein Opa, der war 84 Jahre alt. Dem Mann ging es gar nicht gut. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich da die halbe Station schon beschäftigt habe. Ja. Bis dann eine alte Krankenschwester kam und mit so einem Donnerwetterblick mich angeguckt hatte und ich habe verstanden, ich muss jetzt fliehen. Ja. Ich meinte, die machen nichts für den Mann. Der liegt da, der stirbt da weg und die begreift es nicht. Ja. So eine lange Leitung, das ist fürchterlich. Deswegen sage ich das. Aber ich habe das ja früh genug reflektiert und habe entschieden, das ist nicht mein Weg. Aber genauso ist auch in der Gemeinde Christi. Man muss reflektieren und sagen, wo bin ich zu Hause? Wie sind sie ausgestattet? Wer bin ich? Was macht mich aus? Anschließend stelle ich meine Zeit und Energie zur Verfügung. Ich gehe zu irgendeinem Ausbilder, zu einem Bäcker und sage, ich möchte hier lernen zu backen oder lernen, Leitung zu verlegen. Aber ich stelle mich zur Verfügung. So ähnlich verhält es sich mit der Jüngerschaft. Nachdem ich ein Kind Gottes geworden bin, nachdem ich mich taufen lassen habe, stelle ich mich die Frage, wo ist in der Gemeinde mein Platz? Wo will mich mein Herr gebrauchen? Das ist die folgerichtige Frage. Was kann ich von Haus aus? Wo will ich meinen Herr gebrauchen? Wo mache ich mich nützlich und wo will ich mich ausbilden lassen? Es kommt der Punkt, da werden Sie jemanden ausbilden. Der Punkt kommt, unweigerlich. Aber es ist so. Das ist aber nicht nur so ein Ausbilden so im Sinne von Schulklasse. Einer redet, alle hören zu, sondern das ist ein interaktives Miteinander. Man redet, man hört zu, man spricht miteinander. Das ist ein Miteinander und man lernt auch voneinander. Zuerst muss es doch eine, Entschuldigung, in der Ausbildung und wie in der Jüngerschaft geht das vor allen Dingen erstmal um Charakter und dann um Qualifikation. Zuerst geht es um Sinneswandlung, ja, ganz wichtig, der Mensch muss innerlich gerne verändert werden. Es geht um die richtige Perspektive. Wenn Jesus die Macht hat, wenn sein Reich nie vergeht, wenn seine Gemeinde Christi der Sieger ist, wenn das meine Axiomen sind, also Axiomen sind Punkte, die ich nicht die ich nicht in Frage stelle, wenn das meine Axiomen, das waren Axiomen für Daniel, dann lohnt es sich doch für die Gemeinde zu investieren. Und die beginnt auch zu Hause. Es geht darum, dass ich die Prioritäten meines Lebens richtig ausrichte. Eine gute Ausbildung, die verändert unsere Persönlichkeit. Ich möchte an dieser Stelle, ich weiß, ich werde heute einiges zu hören bekommen, aber ich möchte dann meine Frau erwähnen, wo wir geheiratet haben. Meine Frau ist vom Beruf Kindergartenschwester und ich habe das so mit den Kindern nicht. Und dann der erste Unfall, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es war aber wirklich tragisch, also es war jetzt nicht kindhungrig oder so, sondern wirklich tragische Situation. Bei mir brach die Panik aus. Und ich habe festgestellt, bei meiner Frau gar nicht. Da ist eine gewisse Ruhe, eine Analyse, eine Diagnose und eine Handlung. Und diese Ordnung im Ablauf der Dinge, ja, da merkt man plötzlich totale Ruhe. Ich sage mal, in dieser Hinsicht, wenn irgendwas passiert mit Kindern, das Beste, was ich machen kann, loslassen. Ja, das Beste, was ich machen kann, bloß nicht im Wege stehen. Und das ist wirklich so. Krankenschwester ist ihre Persönlichkeit geworden, da ist innerlich was verändert worden. Das begleitet durchs Leben. Und so genau ist auch bei uns, Geschwister. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann geht es in der Jüngerschaft, dass wir in unserer Persönlichkeit verändert werden. Das Wissen, die Erfahrung über Gott oder im praktischen Leben, über Gott im praktischen Leben festhalten und auch umsetzen. Es geht also nicht nur um irgendwelche Befolge, irgendwelche Dinge, irgendwelche Dienste. Ja, also jetzt bin ich da. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass mein inwendiger, innerlicher Mensch sich verändert, von Tag zu Tag. Dass meine Sicht der Dinge oder Erkenntnis über Gott, dass sie steigt, dass ich mit ihm erlebe, mein Leben. Und dass ich das natürlich in der Gemeinde praktisch umsetze. Es geht also um Wissen, welches in der Praxis funktioniert. Und was funktioniert in meiner Praxis als Christ? Also die Jüngerschaft beginnt bei mir persönlich, bevor ich in die Welt gehe. Aber sie bleibt nicht bei mir. In der Jüngerschaft geht es um Multiplikation, Hilfestellung und Vorbildfunktion. Er sagt, geht hin und lehrt alle Völker, was ich euch befohlen habe. Alles. Es geht um alles. Merken, Geschwister, das ist wichtig, dass wir weitergeben. Es ist wichtig, dass die ältere Generation der jüngeren Generation weitergibt. Es ist eine Weitergabe notwendig. Wir müssen miteinander reden, wir müssen vorankommen. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist ein Leben miteinander und Leben mit Christus. Und dann sagt Herr Jesus in Kapitel 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage. Und das kann nur unser Herr sein, sonst keiner. Er geht und bleibt dennoch. Schon mal drüber nachgedacht? Himmelfahrt. Er geht und bleibt dennoch. Das ist unser Herr. Ich bin bei euch alle Tage. Ich denke mal, dieser Satz war notwendig, um diesen verzweifelten Herzen Trost zu spenden. Ja? Das finde ich so gut von unserem Herrn, dass er nicht nur eine Aufgabe gibt, sondern eine Perspektive, aber auch eine Zusage gibt. Er beginnt mit einer Perspektive, gibt dann die Aufgabe und gibt dann die Zusage. Und das ist unser Herr, Geschwister. Er lässt uns nicht alleine, ja, mit der Aufgabe. Das wird für uns eine gute Aufgabe sein, zu realisieren und zu verstehen, dass Christus bei mir ist. Eine Frage mal zwischendurch, so im Alltag. Hat man diese Gewissheit, der Herr ist bei mir? Oder diese Verständnis, ich lebe in seiner Gegenwart? Wenn ich Verträge unterschreibe, wenn ich mit Menschen umgehe, wenn ich was verkaufe, haben Sie diese Gewissheit, der Herr ist bei mir? Eines Tages rief mich eine Frau an, ich sollte ihr eine Heizung einbauen. Ich kam dahin an und die sagte mir, das und das hatte ich vor und dann habe ich das angeguckt und dann wusste ich, dass der Auftrag für sie nicht stemmbar ist. Die kann das nicht bezahlen. Und ich habe versucht, das zu erklären, ist mir nicht gelungen. Ich bin gegangen. Ich habe den Auftrag verloren. Ein Jahr später rief sie mich nochmal an und sagte mir, ich bin fürchterlich belogen worden. Ich habe jetzt nur so viel Geld, können Sie mir an dieser Stelle helfen? Wenn Sie mit Menschen Verträge unterschreiben oder überhaupt irgendeinen Vertrag machen, ist das uns bewusst, dass Christus neben mir steht, dass ich in seiner Gegenwart bin? Die Bibel kennt hier in ihrem Umfang kennen sie vier Heiligungsarten. Das möchte ich gar nicht jetzt neu predigt aufschreiben, aber ich möchte das deutlich machen. Es gibt eine vorherbestimmte Heiligung, um einfach zu sagen, Gott geht mit uns den Weg zum Kreuz. Dann gibt es eine punktuelle, also positionelle Heiligung, das ist der Moment am Kreuz, wo wir Vergebung erfahren, wo wir angenommen werden. Das ist dann die zweite Art der Heiligung. Da gibt es eine Heiligung, sagt die Bibel, das ist die fortschreitende Heiligung. Das ist das, wovon wir heute reden, wo wir verwandelt werden, Jüngerschaft treiben mit uns selber, mit der Gemeinde, wo wir vorankommen, wo wir unsere Sinnesänderung machen, wo wir wachsen. Das ist fortschreitende Heiligung. Und da gibt es eine vollkommene Heiligung, das ist der Moment, wo wir bei Christus ankommen. Und der letzte Vers in Matthäus Evangelium sagt genau das. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geschwister, es gibt ein Ende für diesen Auftrag. Wir werden eines Tages bei ihm sein und all das, was wir, darf ich das mal in diesem Bild bleibend sagen, alles das, was wir nicht gelernt haben, vom kleinen Säugling bis zum erwachsenen, vollkommenen Mann, wird Herr Jesus im Himmel ergänzen. Aber es wird ein Ende geben. Wir werden dort ankommen und er sagt, das Programm zu taufen, das Programm jünger zu machen, ist begrenzt. Wenn die Welt zu Ende geht, wird das ein Moment sein, wo die Früchte unserer Jüngerschaft eingefahren werden. Und das werden sie auch machen. Und wahrscheinlich hören sie jetzt gerade zu und denken oder fühlen sich überhaupt nicht wohl. Und dann, sie verzweifeln an der Aufgabe oder sogar an eigener Person und sagen, das krieg ich doch nie hin. Aber genau solche Charaktere will Gott. Der Text beginnt mit solchen Charakteren. Er hat diesen Menschen, die zweifelten, diese Aufgabe anvertraut. Und ich glaube, dass wir heute genauso sind. Für uns stehen die Chancen auf Erfolg sehr gut, Geschwister. Es ist wichtig, dass wir willig sind und sagen, Herr, ich will es tun. Das ist so gut, dass wir gar nicht für Erfolg verantwortlich sind. Wir sind verantwortlich für meine Willenserklärung. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir sagen, ich will es tun, ich will dem nachkommen. Und ich glaube so stark von unserem Herrn, dass er sagt, ich nehme dich und gebrauche dich und du zweifelst zwar gerade und kommst gar nicht vorwärts, ich helfe dir dabei. Und das ist so entscheidend, Geschwister. Lass uns unser Leben in den Dienst unseres Herrn stellen. Praktisch Hilfe, Gebet, Ermutigung, Segnungen. Ich beginne, meine Kinder zu segnen. Vielleicht machen wir damit, fangen wir damit an. Ich beginne, meine Geschwister zu segnen. Ich bete für meine Mitmenschen. Ich muss ja nicht gleich in die Welt gehen, wo viele Missionare, Papua Neuguinea oder sonst wo, alles abbrechen und irgendwo hingehen in den Busch und Leuten erzählen. Das muss ich ja nicht gleich machen. Aber ich kann vielleicht zu Hause heute eine kleine Liste aufschlagen, innerlich oder auf Papier, und sagen, ich bete für diese Menschen. Vielleicht bete ich für meine Mitmenschen in Deutschland, vielleicht für unsere Menschen in Bantrup. Egal, was ihnen gerade auf Herzen liegt, dafür kann man beten. Also gehen heißt nicht gleich Zug oder sonst ein Mittel und dann weg. Gehen heißt eigentlich mit dem Herrn die Welt sehen. Ich bete. Ich ermutige meine Lieben. Ja, es ist so interessant. Ich beobachte bei jedem Kind, das ein Musikinstrument lernt, es gibt eine Phase, wo nichts geht. Wo gar nichts geht. Leider bin ich nicht in der Lage, da was vorzumachen. Ist ganz gut so, weil in der Jüngerschaft machen wir alles nur nach. Wir machen nichts vor. Wir machen nur nach. Aber ich ermutige sehr stark. Ja? Ich bete dann für Worte und für Mittel und ermutige mein Kind, mal dann Visionen und versuche dann die Möglichkeit aufzuschließen, was passiert, wenn du gewinnst. Vielleicht ist es ein Moment, wo wir sagen, ich fange auch mit Ermutigung an. Ich übernehme Verantwortung. Überlegen Sie mal, Sie wollen besser werden, aber Sie sind nicht mal in der Lage, pünktlich zu kommen. Wo geht's denn da lang? Ich spende meine Zeit, ich gebe meine Kraft, ich setze meine Talente ein. Ich gebe Hilfestellung mit Ratschlag vielleicht. Wie ist das denn eigentlich, wenn Sie sehen, das, was der Person gerade macht, funktioniert gar nicht. Sie wissen, wie es geht, aber Sie sagen nichts. Ich gehe in die Welt, indem ich bete, ich unterstütze andere beim Gehen. Ich halte mich an Christus und helfe anderen, an Christus sich zu halten. Ich liebe meine Gemeinde und ich lebe in meiner Gemeinde. Vielleicht ist der Moment, wo wir sagen können, das ist der Beginn, wo ich anfange, Jüngerschaft zu leben, zu praktizieren, zu gehen. Wir müssen ja nicht gleich über Kasachstan reden oder andere Länder. Aber vielleicht ist der Moment, wo wir einfach das sagen. Bevor wir über Dienst reden, über die Qualifikation, vielleicht sollten wir über unser Herz nachdenken und nach unserem Willen fragen. Geschwister, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, ein vierfaches Alle. Und er traut uns das zu. Ich komme über diesen Punkt nicht hinweg. Er traut mir das zu. Können Sie das vorstellen? Er traut Ihnen das zu. Ich komme mir manchmal vor wie ein Mensch, der bei Gott sagt, wie Mose, das kann ich ja nicht. Das kann ich ja nicht. Und dann sagt Gott zu Mose, jetzt halt mal die Luft inne. Ich weiß, dass du das nicht kannst. Ich mach das schon. Geh du bloß. Und vielleicht ist das auch für uns heute so ein Startpunkt, wo wir sagen können, ich fixiere mich nicht so stark an meine Unfähigkeit, an mein zweifelnden Herz, sondern ich fixiere mich erst einmal an das Vertrauen, das Gott mir gibt. Und sagt, ich habe was für dich. Du kannst Gutes bewegen. Und wir wollen jetzt beten, Geschwister, und ich wünsche von Herzen, ich erwarte nicht mal ein großes, laute Gebete. Aber vielleicht nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und beten innerlich aufrichtig und sagen, Herr, ich möchte nachfolgen. Ich möchte jünger sein. Ich möchte nicht im Himmel ankommen und sagen, ich bin bestens ausgestattet worden, aber ich habe alle meine Talente vergraben. Ich glaube, Geschwister, dass wir sehr viele talentierte Menschen haben, begabte Menschen haben. Und wie machen wir das als Gemeinde? Wie schaffen wir das, dass diese Begabungen und diese Talente zur Entfaltung kommen? Wie schaffen wir das? Und das wünsche ich uns, dass wir darüber nachdenken, dass wir über unseren Platz nachdenken, dass wir wirklich intensiv sagen, Herr, ich will in deine Ausbildung, ich möchte, dass von dir verändert werden. Amen. Wir wollen beten.